Das Stadttheater Bremerhaven präsentiert Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Eine Hörbuchreihe von Peter Hilton Fliegel. Folge 4: Der Untergang des Hauses Ascher mit Dominik Lindhorst Apfelthaler, Richard Lingscheid und Mike Burkhardt. Teil 1.
Ganzen öden, grauen und tonlosen Tag im Herbst, an dem die Wolken niederdrückend tief am Himmel hingen, war ich alleine unterwegs, zu Pferd, durch eine einzigartig trübe Gegend. Da lag endlich, als die Schatten des Abends immer mehr Raum einnahmen, das melancholische Haus der Aschers vor mir. Ich weiß nicht, wie es kam, aber beim ersten Anblick dieser Mauern ergriff ein Gefühl von unerträglichem Trübsinn meine Seele. Ich sage unerträglich, denn dieses Gefühl wurde durch keine halbwegs angenehme, weil poetische Empfindung gelindert, mit denen der Geist gewöhnlich selbst die eindeutigsten, natürlichen Bilder des Trostlosen oder Grausigen aufnimmt. Ich betrachtete die Szenerie vor mir, das schlichte Gebäude in seiner einförmigen Umgebung, die kahlen Mauern, die leeren, wie Augenhöhlen anmutenden Fenster, ein paar Büschel dürren Sumpfgrases, einige weiß schimmernde Stümpfe abgestorbener Bäume, mit der äußersten Niedergeschlagenheit, die ich mit keinem irdischen Gefühl treffender vergleichen kann, als mit dem traumlosen Erwachen des Opiumessers aus seinem Rausch, dem bitteren Sturz in die Wirklichkeit des Alltags, dem hinterhältigen Fallen des Schleiers. Es war eine Eiseskälte, ein Versinken, eine Übelkeit des Herzens, eine ausweglose Trostlosigkeit der Gedanken, die kein Anstacheln der Einbildungskraft zu irgendeiner Erhabenheit zwingen konnte. Was war das, dachte ich. Was war es, das mich so aus der Fassung brachte beim Anblick des Hauses Ascher? Es war ein unlösbares Rätsel. Und doch konnte ich die schattenhaften Traumbilder nicht abschütteln, die mich überkamen, während ich grübelte. Ich war gezwungen, mich auf die wenig befriedigende Erklärung zurückzuziehen, dass ein Zusammentreffen von sehr einfachen, natürlichen Dingen, die die Kraft besitzen, uns derart zu bedrücken, zweifellos möglich ist. Dass aber die Deutung dieser Kraft jenseits dessen liegt, was wir durchschauen können. Es wäre möglich, überlegte ich, dass eine etwas andere Anordnung der einzelnen Teile dieser Landschaft, der Details dieses Bildes, genügen würde, die todtraurige Stimmung abzuschwächen, vielleicht sogar aufzuheben. Von diesem Gedanken geleitet, lenkte ich mein Pferd an den abschüssigen Rand eines schwarzen, gespenstischen Sees, der von keinem Hauch bewegt, schimmernd neben dem Gebäude lag und schaute hinab. Doch ein Schauder, noch stärker als zuvor, schüttelte mich beim Anblick der verdrehten und umgekehrten Bilder des grauen Grases, der gespenstischen Baumstümpfe und der wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster. Trotz all dem hatte ich die Absicht, in diesem Haus voller Trübsinn einen Aufenthalt von mehreren Wochen zu verbringen. Sein Eigentümer, Roderick Ascher, war einer meiner liebsten Kindheitsfreunde gewesen. Doch waren viele Jahre vergangen seit unserer letzten Begegnung. Aber kürzlich hatte mich ein Brief erreicht, in einem entlegenen Teil des Landes. Ein Brief von ihm, dessen zudringliche Art keine andere als eine persönliche Beantwortung zuließ. Das Manuskript zeugte eindeutig von nervöser Aufregung. Der Verfasser sprach von einer akuten körperlichen Erkrankung, von einer Verwirrung des Gemüts, die ihn bedrückte.
Geraumer Zeit unter Störungen des Schlafes, unkontrollierbaren Tagträumen und unerträglichen Kopfschmerzen. Das alles verwirrt mein Gemüt und bedrückt mich. Deshalb hege ich den tiefen Wunsch, dich wiederzusehen, da du mein bester und tatsächlich mein einziger persönlicher Freund bist. In mir wächst die Hoffnung, dass deine erheiternde Gesellschaft meinem üblen Zustand etwas Erleichterung bringen wird.
Es war die Art und Weise, in der dies und vieles andere geäußert wurde, die Bedrängnis des Herzens, die aus seinem Ersuchen sprach, die mir kein Zögern erlaubte. Und folglich gehorchte ich unverzüglich, auch wenn ich seine Einladung für sehr seltsam hielt. Obwohl wir als jungen, ausgesprochen vertraute Gefährten gewesen waren, so wusste ich herzlich wenig über meinen Freund. Seine Zurückhaltung war immer übergroß und ohne Ausnahme gewesen. Immerhin war mir bewusst, dass seine sehr alte Familie seit ewigen Zeiten für eine sonderbare Empfindlichkeit des Temperaments bekannt war. Eine Empfindlichkeit, die sich durch die Zeiten in vielen exaltierten Kunstwerken zeigte und sich seit neuestem in wiederholten Akten freigebiger, aber unauffälliger Wohltätigkeit, wie auch in leidenschaftlicher Hingabe an die Musik manifestierte. Ich hatte auch die bemerkenswerte Tatsache erfahren, dass der Stammbaum der Familie Ascher, so angesehen sie seit jeher war, zu keiner Zeit einen ausdauernden Nebenzweig hervorgebracht hatte. Mit anderen Worten, dass die ganze Familie von einer einzigen Linie abstammte. Es war dieser Mangel, so überlegte ich, während ich mir in Gedanken die perfekte Übereinstimmung in der Beschaffenheit des Hauses mit dem Charakter der Menschen vor Augen führte und dabei mutmaßte, inwiefern das eine das andere beeinflusst haben mochte. Es war eben dieser Mangel einer Seitenlinie, dieses von Vater zu Sohn, dieses immer gleichbleibende Erbe von Besitz und Name, das beide so miteinander verbunden hatte, dass sich der ursprüngliche Name des Landgutes zu der altmodischen und zweideutigen Bezeichnung des Hauses Ascher gewandelt hatte. Eine Bezeichnung, die bei den Bauern, die sie verwendeten, sowohl die Familie als auch das Gebäude einschloss. Ich sagte vorhin, dass der einzige Effekt meines etwas kindischen Experiments, meines Hinabschauens in den See, der gewesen war, den ersten sonderbaren Eindruck zu vertiefen. Es besteht kein Zweifel. Ich beobachtete das Anwachsen meiner abergläubischen Furcht, wie anders sollte ich sie nennen, mit solcher Aufmerksamkeit, dass diese nur dazu diente, die Furcht selbst zu steigern. Das war mir schon lange klar, das paradoxe Gesetz aller Empfindungen, deren Ursprung das Grauen ist. Und das allein wird die Ursache der fremdartigen Einbildung gewesen sein, die in meiner Seele wuchs, als ich meinen Blick vom Bild in dem Teich wieder auf das Haus selbst richtete. Es war eine Einbildung. So lächerlich in der Tat, dass ich sie nur erwähne, um zu zeigen, wie stark die Eindrücke waren, die auf mir lasteten. Ich hatte so auf meine Einbildungskraft eingewirkt, dass ich tatsächlich glaubte, das Haus und seine ganze Umgebung seien von einer eigentümlichen Atmosphäre verhangen. Eine Atmosphäre, die in keiner Weise zur Luft des Himmels gehörte, sondern die stinkend aufgestiegen war aus den verwesten Bäumen, den grauen Mauern und dem stummen See. Ein giftiger und geheimnisvoller Dunst. trübe, faul, kaum wahrnehmbar und von bleierner Farbe. Um von meinem Geist abzuschütteln, was ein Traum gewesen sein musste, untersuchte ich sorgfältig das wirkliche Aussehen des Gebäudes. Das Auffallendste an ihm schien sein beträchtliches Alter zu sein. Die Zeitläufte hatten ihm jede Farbe entzogen. Ein winzig kleiner Pilz hatte alle Mauern überzogen und hing wie ein fein verworrenes Geflecht von den Dachtraufen herab. Doch war das Gebäude von jeder außergewöhnlichen Baufälligkeit weit entfernt. Kein Stück des Mauerwerks war abgefallen, und das noch vollkommen erhaltene Ganze stand in jähem Widerspruch zur bröckelnden Schadhaftigkeit der einzelnen Steine. Das alles erinnerte mich an die vordergründige Unversehrtheit von altem Holzgetäfel, das lange Jahre in irgendeiner verlassenen Gruft vor sich hingemodert hat, unbeeinträchtigt durch jeglichen Lufthauch von draußen. Außer diesen Anzeichen eines umfassenden Verfalls bot das Gebäude jedoch nur wenige Merkmale von Baufälligkeit. Vielleicht hätte der Blick eines scharf prüfenden Beobachters eine kaum wahrnehmbare Naht entdeckt, die an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis sie im düsteren Wasser des Sees verschwand. All dies nahm ich wahr, während ich über einen kurzen Damm zum Haus ritt. Ein bereitstehender Knecht übernahm ein Pferd, und ich betrat den gotisch gewölbten Bogengang des Flurs. Ein Diener mit schleichendem Schritt führte mich schweigend durch dunkle und gewundene Gänge in das Arbeitszimmer seines Herrn. Vieles, was ich unterwegs erblickte, trug irgendwie dazu bei, das unbestimmte Gefühl zu verstärken, von dem ich schon gesprochen habe. Diese Gegenstände um mich herum, das Schnitzwerk der Holzdecke, die düsteren Wandteppiche, die ebenholzglänzende Schwärze der Böden und die traumartigen Waffen und Wappen, die unter meinen Tritten klapperten, das alles waren Dinge, mit denen ich seit meiner Kindheit vertraut gewesen war, was einzuräumen ich nicht zögerte. Und doch wunderte ich mich, was für fremdartige Einbildungen so gewöhnliche Dinge heraufbeschwören konnten. Auf einer der Treppen begegnete ich dem Hausarzt. Sein Gesicht, schien mir, verriet einen Ausdruck von geringer Schleue und Ratlosigkeit. Er begrüßte mich verschüchtert und ging weiter. Der Diener riss jetzt eine Tür auf und führte mich hinein zu seinem Herrn. Das Zimmer, in dem ich mich wiederfand, war sehr groß und hoch. Die Fenster waren lang, schmal und hatten gotische Spitzbögen. Und sie lagen so hoch über dem schwarzen Eichenboden, dass man vermutlich von innen nicht an sie herankam. Ein kraftloser Schimmer rötlichen Lichtes drang durch die vergitterten Scheiben und war dabei behilflich, die markanten Gegenstände im näheren Umkreis ausreichend erkennbar zu machen. Das Auge bemühte sich jedoch vergebens, bis in die entfernten Winkel des Zimmers vorzudringen oder in die Tiefen der gewölbten Kassettendecke. Dunkle Teppiche hingen an den Wänden. Die allgemeine Einrichtung war überladen, trostlos, altmodisch und ramponiert. Eine Menge Bücher und Musikinstrumente lagen verstreut herum, vermochten aber nicht, dem Anblick irgendeine Lebendigkeit zu verleihen. Ich hatte das Gefühl, eine Atmosphäre der Trauer einzuatmen. Ein durchdringender Geruch von ernster, tiefer und unheilbarer Schwermut hing hier über allem. Bei meinem Eintritt erhob sich Ascher von einem Sofa, auf dem er lang ausgestreckt gelegen hatte, und begrüßte mich mit einer lebhaften Wärme, die mir übertrieben herzlich schien. die aufgesetzte Anstrengung des blasierten Weltmannes. Ein Blick jedoch auf sein Gesicht überzeugte mich von seiner völligen Aufrichtigkeit. Wir setzten uns und ein paar Augenblicke, in denen er nichts sagte, betrachtete ich ihn. Voller Mitgefühl und Grauen zugleich. Mit Sicherheit hatte sich kein Mensch je in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie Roderick Usher. Nur unter großen Schwierigkeiten war ich in der Lage, dieses blasse Etwas da vor mir mit dem Gefährten meiner Kindheit zu identifizieren. Das Wesen seines Gesichts war allerdings immer bemerkenswert gewesen. Ein leichenblasser Teint, große, feuchte und unvergleichlich glänzende Augen, Lippen, die etwas schmal und sehr bleich waren, aber von unübertrefflich schönem Schwung. Eine Nase von zartem Schnitt, doch mit ungewöhnlich breiten Nüstern, ein schön gebildetes, aber etwas kraftloses Kinn und Haare, die feiner und zarter waren als Spinnenfäden. Diese Züge, verbunden mit einer übermäßigen Ausdehnung der Stirn über den Schläfen, bildeten zusammengenommen ein Antlitz, das man nicht leicht vergessen konnte. Im Benehmen meines Freundes überraschte mich sofort eine Verwirrtheit, etwas zutiefst Ungereimtes. Und ich erkannte dies als eine Folge von kraftlosen und überflüssigen Versuchen, ein wiederkehrendes Zittern zu überwinden. Eine heftige, nervöse Aufregung. Ich war allerdings auf etwas derartiges vorbereitet gewesen. Nicht weniger durch seinen Brief, als auch durch meine Erinnerung an bestimmte jungenhafte Eigenheiten, durch Schlussfolgerungen, die ich von seiner eigenwilligen physischen Erscheinung und seinem Temperament ableiten konnte. Sein Verhalten war abwechselnd lebhaft und düster. Seine Stimme, die eben noch furchtsam und unentschlossen war, wechselte unvermittelt zu heftiger Entschiedenheit, wurde schroff und nachdrücklich, dann schwerfällig und dumpf, bleiern und einfältig.
Ich habe Angst, mein lieber Freund.
Was kann ich tun für dich?
Ich hatte so ein dringendes Verlangen, dich zu sehen. Und erhoffe mir Trost von dir und deinem Besuch.
Nach all den Jahren hast du mich zu deinem Retter ernannt.
Du kennst mich am besten. Was mich vernichtet, ist ein Familienübel, ein ererbtes Leiden. Und ich verzweifle daran, ein Heilmittel zu finden. Das alles ist nichts weiter als eine Reizung der Nerven, die bald vorübergehen wird. Daran besteht kein Zweifel. Ich habe unnatürliche Erregungszustände. Ich leide unter einer krankhaften Verschärfung der Sinne. Nur das fadeste Essen ist mir erträglich. Ich kann nur noch besonders weiche Stoffe auf meiner Haut tragen. Der Duft von Blumen regt mich so auf, dass ich mich stundenlang davon erholen muss. Selbst das matteste Licht quält meine Augen. Und nur ganz besondere Klänge und auch nur von Saiteninstrumenten erfüllen mich nicht mit Dankentsetzen.
Mein Freund, du bist deinem eigenen Schrecken, dem Grauen deines eigenen Geistes ausgeliefert wie ein Sklave. Siehst du nicht, dass das alles nur in deinem Kopf existiert?
Ich werde untergehen.
Wie bitte?
Ich muss untergehen in diesem kläglichen Wahnsinn. So. So und nicht anders werde ich mich verlieren. Mir graut vor den Ereignissen der Zukunft. Nicht vor ihnen selbst, aber vor ihren Auswirkungen. Ich schaudere bei dem Gedanken, irgendein völlig belangloser Vorfall könnte eine unerträgliche Erregung meiner Seele in Gang setzen. Ich habe in der Tat nicht die geringste Angst vor jeglicher Gefahr, außer vor ihrer unvermeidlichen Wirkung, vor dem Schrecken. in diesem entnervten, in diesem bedauernswerten Zustand fühle ich, dass die Zeit früher oder später kommen wird, da ich Vernunft und Leben zugleich aufgeben muss. In irgendeinem Kampf mit dem grauenvollen Phantom Furcht.
Hast du nie darüber nachgedacht, von hier wegzugehen? Die Atmosphäre hier, die Umgebung ist schon für einen Gesunden nicht die...
Ist es dir auch aufgefallen? Heute ist es besonders schlimm. Und weißt du was? Das Haus ist kein Haus. Es hasst mich. Es hasst alle Aschers. Es versucht, mich zu vertreiben. Hast du den Dunst um das Haus gesehen? Die Baumstümpfe? Das Pilzgeflecht? Den schwarzen Teich? Ich verrate dir was. Es sind die Fische. Die Fische im Teich. Die wollten mich von Anfang an nicht hier dulden, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich bleibe. Das ist mein Haus. Es gehört mir.
Fische? In dem Wasser?
Siehst du? Du glaubst mir auch nicht. Du hast recht. Ich wollte dir keine Angst machen. Die Krankheit meiner Schwester macht mich schwermütig. Eine langwierige, schwere Krankheit.
Was hat sie?
Sie löst sich auf.
Was heißt, sie löst sich auf?
Jeden Tag kann es soweit sein. Und wenn es soweit ist, wird ihr dahinscheiden, mich als den Letzten des alten Geschlechts der Ascher zurücklassen. Mich, den Hoffnungslosen, den Gebrechlichen.
Während er sprach, durchquerte Lady Madeleine, denn so hieß sie, langsam den entfernten Teil des Gemachs und verschwand, ohne meine Anwesenheit bemerkt zu haben. Ich betrachtete sie mit maßlosem Erstaunen, das vermengt war mit Entsetzen. Und doch war es mir nicht möglich, einen Grund zu finden für das, was ich fühlte. Ein Gefühl der Erstarrung bedrückte mich, als mein Blick ihren schwächer werdenden Schritten folgte. Als sich eine Tür hinter ihr geschlossen hatte, suchte mein Blick unwillkürlich und begierig das Antlitz des Bruders. Aber er hatte das Gesicht in den Händen vergraben, und ich konnte nur wahrnehmen, dass eine noch geisterhaftere Blässe seine abgemagerten Finger überzogen hatte, zwischen denen viele leidenschaftliche Tränen hindurchsickerten. Schon lange hatte die Krankheit der Lady Madeleine das Geschick ihrer Ärzte vor ein Rätsel gestellt. Eine unveränderliche Teilnahmslosigkeit, ein allmähliches Verkümmern der Persönlichkeit und häufige, doch vorübergehende Anfälle teilweise kataleptischer Natur. Das war die ungewöhnliche Diagnose. Bisher hatte sie dem Druck der Krankheit unverdrossen standgehalten und hatte sich noch nicht dauerhaft ins Bett begeben. Aber zum Ende des Abends meiner Ankunft unterlag sie, wie ihr Bruder mir nachts in unaussprechlicher Aufregung berichtete, der vernichtenden Macht des Zerstörers. Und mir wurde klar, dass der flüchtige Anblick, den ich von ihr bekommen, wohl auch der letzte gewesen sein würde. Dass die Lady, wenigstens lebend, nicht mehr von mir erblickt werden würde. Mehrere Tage in Folge blieb ihr Name von Ascher oder mir unerwähnt. Und während dieser Zeit war ich mit ernstem Bemühen beschäftigt, die Melancholie meines Freundes zu mildern. Wir malten und lasen zusammen, oder ich lauschte wie im Traum den ungezähmten Improvisationen seiner sprechenden Gitarre. Und als jetzt eine innigere und stille Vertrautheit mich uneingeschränkter eindringen ließ in die Winkel seines Geistes, wurde mir umso bitterer die Vergeblichkeit jedes Versuches bewusst, ein Gemüt aufzuheitern, dessen Schwermut sich wie eine unwandelbar positive Eigenschaft in einem einzigen, unerschöpflichen Strahl der Finsternis ergoss, über alle Dinge der sittlichen und materiellen Welt. Die Erinnerung an die vielen festlichen Stunden, die ich so allein mit dem Haupt des Hauses Ascher zubrachte, wird mich immer umgeben. Dennoch würde ich scheitern beim Versuch, eine Ahnung vom Charakter der Beobachtungen oder Zerstreuungen, in die er mich verwickelte, zu vermitteln. Ein erregtes und hochgradig verstimmtes Konstrukt von Vorstellungen warf einen schwefligen Glanz über alles. Seine langen improvisierten Klagegesänge werden mir ewig in den Ohren klingen. Ascher hatte von der pathologischen Überreizung der Gehörnerven gesprochen, die dem Leidenden alle Musik unerträglich machte. Ausgenommen die Klangwirkung gewisser Saiteninstrumente. Vielleicht waren es diese engen Grenzen, denen er sich mit der Gitarre unterordnete, die seinen Auftritten diesen fantastischen Charakter verliehen. Aber die feurige Leichtigkeit seines Stegreifspiels konnte so nicht erklärt werden. Sie mussten, und waren es auch, sowohl in den Tönen als auch in den Worten seiner ungezügelten Fantasien, denn er begleitete sich nicht selten mit gereimten Wortimprovisationen, das Resultat dieser intensiven geistigen Sammlung und Konzentration gewesen sein, auf die ich bereits hingewiesen habe und die nur in besonderen Momenten höchster gekünstelter Exaltiertheit zu beobachten ist. Die Worte einer dieser Rhapsodien sind mir noch gut in Erinnerung. Sie machten vielleicht einen umso gewaltigeren Eindruck auf mich, als ich im mystischen Strom ihrer Bedeutung zu entdecken glaubte, dass Ascher ein klares Bewusstsein davon hätte, wie sehr sein hochfliegender Verstand ins Taumeln geraten sei. Die Verse, die das Geisterschloss betitelt waren, lauteten ungefähr, wenn nicht wörtlich, so.
In der Pilgerkunst im Tale hat von Engeln einst bewohnt, gleich des Himmels Kathedrale, Gold durchstrahlt ein Schloss gethront. Rings auf Erden diesem Schlosse keines glich. Herrschte dort mit reichem Trosse der Gedanke königlich. Gelber Fahnenfalten schlagen, floss wie Sonnengold im Wind. Ach, es war in alten Tagen, die nun längst vergangen sind. Damals kosten süße Lüfte in den Ort, zogen als beschwingte Düfte von des Schlosses Wellen fort. Wanderer in dem Tale schauten durch der Fenster lichten Glanz, Genien, die zum Sang der Lauten schritten in gemessen Tanz. Um den Thron auf den erhabenen Marmor schön, würdig solcher Weihgaben war des Reiches Herr zu sehen. Perlen und Rubinen glutend war des stolzen Schlosses Tor, ihnen schwebten flutend süße Echos, die im Chor weithin klingend froh besangen süße Pflicht. Ihres Königs Heere sprangen von der Weisheit Himmelslicht. Doch Dämonen schwarze Sorgen stürzten roh des Königs Thron. Trauer, Freunde, denn kein Morgen wird ein Schloss wie dies umlohn. Und durch glutenrote Fenster werden heute Wanderer sehen ungeheure Wahngespenster, die grauenhaft im Tanz sich drehen. Ungeheure Wahngespenster, die grauenhaft im Tanz sich drehen. Ungeheure Wahngespenster, die grauenhaft. grauenhaft im Tanz sich drehen, die grauenhaft im Tanz sich drehen, die grauenhaft im Tanz sich drehen, sich drehen.
Sie hörten Der Untergang des Hauses Usher, Teil 1 der Folge 4 der Hörbuchreihe Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe mit Dominik Lindhorst-Apfelthaler als Erzähler und Richard Linkscheid als Usher. Komposition und Gitarren Mike Burkhardt. Ton Alexander Nikola, Titelmelodie Jan-Hendrik Ehlers, Regie und Bearbeitung Peter Hilton-Fliegel. Den Teil 2 dieser Folge hören Sie am Montag, dem 25. Mai um 19.30 Uhr.